Herr Professor Bieling, Sie sprechen im Rahmen der Ringvorlesung Baukultur Kassel zum Thema PPP, Private Public Partnership. Können Sie kurz erläutern, was PPP für das heutige Bauen bedeutet?
Ja, die öffentliche Hand hat natürlich einen großen Baubedarf, sowohl was Neubauten angeht, aber auch Sanierungen. Und wir alle wissen aber auch, dass die Mittel begrenzt sind. Und so sind diese PPP-Verfahren eigentlich ein gutes Mittel, aber ich denke, dass der Verfahrensweg abgeändert werden müsste.
Worin sehen Sie den grundlegenden Unterschied zwischen PPP-Projekten und anderen? Gibt es überhaupt Unterschiede?
Ja, der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass ein PPP-Verfahren nicht öffentlich ist, weil es ein VOB-Verfahren ist. Das heißt, es muss bis zum Ende anonym durchgeführt werden. Daher ist natürlich die Öffentlichkeit eingeschränkt nur denkbar. Das heißt aber auch, dass es andere Verfahren gibt, wie ein vorgeschaltetes Wettbewerbsverfahren, dann eine Vergabe und dann ist eine wesentlich höhere Transparenz gegeben.
Stichwort VOB, wie ist es denn im Normalfall, also wenn jetzt Dinge vergeben werden?
Also wenn wir Leistungen anbieten, schreiben oder werden wir uns an die VOF halten, weil wir Freiberufler sind. Da unsere Leistung aber innerhalb dieses Verfahrens einen kleinen Anteil nur übernimmt, müssen wir eine VOB-Ausschreibung machen. Das heißt, dass es doch dann anonym bleiben muss.
Und wie schätzen Sie die Auswirkungen von PPP-Projekten auf Architektur und Stadtgestalt ein?
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den Sie ansprechen, denn diese Verfahrensart, meine ich, bereichert nicht unsere Städte und unsere Stadtgestalt. Denn es sind Verfahren, die einfach diesen Öffentlichkeitscharakter nicht haben.
Nun sagen Kritiker, dass das Korsett gerade für den Architekten sehr eng ist, wenn man bereits im Entwurfsstadium über Fragen für den Betrieb eines Gebäudes bis zu 30 Jahren nachdenken muss und seine Pläne dementsprechend so weit durchzuarbeiten hat, ohne überhaupt zu wissen, ob man einen Auftrag bekommt. Wie gehen Sie mit dieser Problematik um?
Da die Beteiligten, die an solchen Projekten verdienen wollen, also die Wertschöpfungskette, wie man das so schön nennt, sehr lang ist, leidet natürlich, wie ich meine, das Endprodukt, nämlich das Haus selbst, an Qualität. Und deswegen glaube ich, dass aufgrund dessen das Planungsteam und gerade wir Architekten dazu gedrängt werden, dass wir Lösungen vorschlagen, die gängig sind, die nichts Innovatives haben. Und daher glaube ich, dass ein solches Verfahren das ausschließt, dass wir noch mit neuen Baustoffen arbeiten, die nicht Kosten in einem erhöhten Maße verursachen, sondern dass es ein intelligentes Bauen ist. Dieses schließt ein solches Verfahren, wie ich meine, aus.
Also demnach sind Innovationen im Kontext solcher Projekte eher unmöglich oder entscheiden letztendlich dann Juristen über Architektur?
Naja, unmöglich ist es bestimmt nicht, aber es ist sehr naheliegend, dass man den Weg des Wassers, wie ich das immer gerne nenne, geht. Dass das jetzt Juristen entscheiden, das wäre auch zu viel gesagt, denn ich glaube, dass innerhalb des Verfahrens sich schon bemüht wird, dass auch eine zumindest gute Architektur sich entwickeln kann.
Beispiel Finanzzentrum Kassel-Altmarkt. Das Bieterverfahren hat 4 stadtstrukturell nahezu identische Lösungen hervorgebracht. Denkt man an den Wettbewerb zur Dokumentarhalle beispielsweise zurück, wo die Sieger ihr Gebäude außerhalb der vorgesehenen Zone positionierten und die Jury überzeugten, nicht gerade das, was man von einem Wettbewerb erwartet. Wie bewerten Sie das Altmarkt-Projekt vor diesem Hintergrund?
Ich glaube, das, was Sie dort nennen, diese beiden Verfahren sind grundlegend verschieden, aber haben Sie Verständnis dafür, dass ich bezogen auf dieses Projekt am Altmarkt nichts zu sagen kann und darf, weil ich in dieser Jury mitwirken konnte. Aber ich muss sagen, da ich dort auch das Verfahren von innen, wie ich es mal nennen möchte, kennengelernt habe, hat es meine Haltung bestätigt und verfestigt.
Die Architektur ist laut hessischem Immobilienmanagement beim Altmarkt mit 45% in die Entscheidung eingeflossen. Für wie transparent halten Sie solche Verfahren? Weil Sie waren als Architekt ja auch schon als Planender an solchen Verfahren beteiligt.
Ja, also ich finde grundsätzlich, dass man erstmal das Einfließen lassen von Architekturqualität in Prozentsätzen ausweist, schon sehr eigenartig. Es zeigt eigentlich die Tragweite dieses, wie ich meine, falschen Weges. Man kann es auch nicht so sehen, dass man zu einem Arzt geht und sagt, jetzt machen Sie mal, führen Sie mal eine gute Operation durch und nähen Sie es auch ganz schön zu. Und das ist erstmal 45% und die anderen 65, das sind dann die Kosten und die Zeit. Und wenn Sie die auch noch beachten würden, das würde man ja niemals denken und sagen. Insofern kann ich mir diese Denkweise nicht vorstellen. Und das heißt natürlich auch, aufgrund des, was ich vorhin sagte, mit der VOF und VOB-Ausschreibung, dass dort die Transparenz fehlt.
Und jetzt ist die Teilnahme an PPP-Projekten ja auch durchaus ein Weg, um als Architekturbüro an Aufträge zu bekommen. Was raten Sie aus Ihrer Erfahrung, wie man als Architekt mit PPP-Projekten umgehen sollte oder welche Alternativen haben Sie ja schon skizziert? So, was sollte der Umgang damit sein?
Ich meine, dass wir die PPP-Verfahren stufenweise abwickeln sollten. Es müsste zunächst erstmal die gebaute Umwelt, die Umwelt der anderen im wirklichen Mittelpunkt stehen. Und wir können dann, wenn dieses entschieden ist, über weitere Dinge sprechen, wie Kosten, wie Zeit, und um wirklich hinterher ein Ganzes zu erreichen. Und deswegen glaube ich, dass eine Staffelung solcher Verfahren dringend nötig ist. Und ich arbeite ja auch in der hessischen Architektenkammer mit. Dort sind schon Verfahren entwickelt worden, die auch jetzt den Politikern vorgetragen werden.
Okay, Herr Bieling, bis hierhin. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.